Dankbarkeit ist mein Thema. Und bei uns auf dem Land in Bleichheim sagt man noch, wenn man was geschenkt bekommt, vergelt's Gott. Kennt ihr das noch? Und was muss der andere dann sagen? Segne's Gott. Ja. Vergelt's Gott hat für mich irgendwie eine mehr Tiefe, wie so einfach nur Danke zu sagen. Ich finde, so ein Danke ist manchmal halt antrainiert. Das hat was mit Höflichkeit zu tun. Man bringt Kindern schon bei, halt, dass sie Danke sagen sollen. Aber ich glaube, wirklich tiefe Dankbarkeit, die auch sagen kann, segne's Gott, möge Gott dich segnen für das, was du mir getan hast und möge Gott vergelten für das, was du mir getan hast. Ich glaube, wirkliche Dankbarkeit hat eigentlich eine viel größere Tiefe. Und deswegen finde ich es auch so schwierig, was Paulus schreibt in 1. Thessaloniker 5. Wir hatten ja die Stelle durchgenommen mit Ewald. Und Paulus sagt hier, seid alle Zeit fröhlich. Boah. Betet ohne Unterlass. Und seid dankbar in allen Dingen. Also ziemlich schwierig, was er da von uns fordert. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Also wenn wir im Willen Gottes sein wollen, sollen wir dankbar sein in allen Dingen. Ich persönlich finde es ziemlich schwer. Und ich hatte auch jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt tatsächlich meine Schwierigkeiten damit, dankbar zu sein. Vielleicht erzähle ich euch noch davon. Aber ich habe ein gutes Gleichnis gefunden, was so ein bisschen über Dankbarkeit schreibt. Und zwar in Lukas 17, Vers 11 von den 10 Aussätzigen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleichnis kennt. Ich lese es vor. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber nun die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also das ist kein Gleichnis, sondern das ist eine reale Geschichte. Jesus ist unterwegs und sieht die 10 Aussätzigen und die erhoben ihre Stimme in Vers 13 und sprachen: Jesus, lieber Meister, hab Erbarmen mit uns. Und er saß und sagt zu ihm: Geht hin zu den Priestern. Jetzt muss man verstehen, im Alten Testament gab es ganz viele Regeln im 3. Mose für Aussatz. Also wenn die Haut weiß wurde, wurde erklärt, wie Aussatz bestimmt war und was ein Aussätziger zu tun hatte. Ein Aussätziger war verpflichtet, außerhalb vom Dorf zu wohnen. Und ein Aussätziger musste rufen, wenn jemand ihm nahe kommt: Unrein, unrein. Und musste dem anderen anzeigen, dass er selber unrein ist. Jetzt stellt euch mal vor, was das für Ettenheim bedeutet, wenn diese Regel noch gelten würde. Dann könntest du nicht in Ettenheim wohnen, sondern würdest ein bisschen da hinten wohnen, vielleicht da ganz, vielleicht auch, wo das Asylantenheim ist, da noch weiterhin in der Hütte vielleicht, weil du hast ja kein Geld, du bist ausgestoßen. Und wenn du mal in die Stadt willst und du siehst jemanden, dann musst du dem sagen: Hey, unrein, unrein. Du musst es dem anzeigen. Stellt euch mal vor, wie diese Aussätzigen damals, was das für ein Gefühl war, was das für ein Lebenszustand war. Ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, irgendwo außerhalb in einem Slum zu wohnen. Oder wir kennen das eigentlich nicht, dieses Gefühl, weil wir sind in Deutschland aufgewachsen, dazu noch in Süddeutschland, in einem der reichsten Ecken der Welt und wir haben alles. Haben wir noch, hat unsere Dankbarkeit noch diese Tiefe? Haben wir eine Dankbarkeit, von der Paulus spricht, dass sie der Wille Gottes ist? Sei dankbar in allen Dingen. Ich weiß noch, wir haben ja mal eine Weltreise gemacht, meine Frau und ich, und unsere erste Station war Peru. Und wir hatten ja keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir konnten vielleicht 10 Wörter Spanisch, aber wir wollten spanische Geschichten von Jesus verteilen und Bibeln. Und wir hatten 10 Kilo Bücher dabei und damit sind wir dann, haben wir im Internet gelesen, wo ist das nächste Slum? Ah, Pamplona Alta. Und dann haben wir zu einem Taxifahrer gesagt, da wollen wir hin. Und dann hat er während der Fahrt schon so Schweißausbrüche gekriegt. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich finde es immer wieder interessant. Und hat gesagt, ich fahre euch nicht dahin, weil sie werden euch umbringen für ein Stück Brot. Und er hat uns gewarnt, geht nicht da rein, sie werden euch töten. Und mir so, ja, erster Tag Weltreise, ja, ja, bla, bla. Und er hat wirklich Schweißausbrüche gekriegt und hat uns 100 Meter vorne dran abgeladen. Und so sind wir in dieses Slum rein mit unseren 10 Kilo Büchern und haben Bücher verteilt. Und dieses Lächeln der Kinder, wie sie sich gefreut haben, dass hier zwei Weiße kommen und ihnen was schenken, das ist, war unbezahlbar. Dann wurde es aber irgendwie, haben oben ein paar Wasser auf uns geworfen, haben irgendwie gesagt, verschwindet hier, aber wir sind immer weiter rein. Dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass jeder Verkaufsladen vergittert war und dass es so eine unsichere Stimmung. Und als wir dann noch überfallen wurden, war uns klar, wir müssen schnell hier raus. Aber was ich sagen will, ist diese Dankbarkeit in diesen Gesichtern von diesen Menschen, denen wir was gebracht haben, die waren einfach dankbar. Und ich glaube, sie waren deswegen dankbar, weil sie diesen Gegensatz erlebt haben, weil sie wirklich Armut kannten. Sie würden dich töten für ein Stück Brot, hat der Taxifahrer gesagt. Und ich glaube, es ist wirklich so. Sie hätten uns wahrscheinlich getötet für etwas zu essen. Das heißt, Dankbarkeit erreicht dann eine Tiefe, so verstehe ich das, wenn wir auch mal das Gegenteil erlebt haben. Wenn wir Danke sagen und wissen auch, was das hier ist, wenn wir Danke sagen für dieses Essen und auch mal wirklich Hunger gehabt haben. Ich glaube, dann hat Dankbarkeit eine viel größere Tiefe und ist nicht was, was wir einfach aus Erziehung und aus Höflichkeit und weil es Kultur ist, sagen. Und jetzt könnte man ja fragen, ja, wo waren denn jetzt die anderen 9 Aussätzigen? Ich meine, die haben das ja durchlebt, die waren am Rande der Gesellschaft, die wussten, was es heißt, ausgestoßen zu sein. Warum waren die jetzt nicht dankbar? Warum ist nur einer zurückgekommen? Und würde man das jetzt auf uns anwenden, hieße das, nur 10%, also nur jeder 10. wäre dankbar. Oder was will Jesus uns damit sagen? Waren die anderen 9 alle nicht dankbar? Also auf den ersten Blick ja. Ich glaube aber, dass hier was anderes vor sich ging. Ich glaube, die anderen 9 waren noch in einem Prozess. Ich vermute das, das steht ja nicht. Jesus lässt eigentlich das komplett offen. Er stellt nur diese Frage, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben? Jesus trifft hier keine theologische Aussage, so wie er es in Gleichnissen macht, sondern er fragt, ist sonst keiner gekommen, außer der eine und es ist auch noch ein Samariter. Also es ist komplett offen. Deswegen traue ich mich jetzt, da was rein zu interpretieren und ich vermute, dass von den anderen 9 ein paar in einem Prozess waren. Und um diesen Prozess, glaube ich, geht es. Und ich glaube, sie waren in diesem Prozess erstmal zu verdauen, was hier passiert ist. Nämlich sie waren ja jahrelang Ausgestoßene, ganz am Rand der Gesellschaft. Sie waren nichts mehr wert. Und dann waren sie noch krank. Sie haben sich zusammengeschlossen als 10, um irgendwie ein bisschen wenigstens Gemeinschaft zu haben, irgendwo was Essen aufzutreiben oder irgendwo zu schlafen. Und ich glaube, die anderen 9 oder mindestens ein paar von dem waren noch in einem Prozess, nämlich zu sagen, ich kann jetzt nicht sofort zu Gott. Ich muss erst mal verarbeiten, was hier jetzt passiert ist. Ich muss erst mal verdauen, warum Gott das zugelassen hat. Warum hat mein Gott mich verlassen? Diese Frage nach dem Warum ist, glaube ich, das interpretiere ich jetzt hier rein, für sie noch nicht ganz geklärt, obwohl Gott und Jesus hier übernatürlich eingreift, aber die Frage nach dem Warum ist nicht geklärt und die Frage nach dem Warum ist aber die wichtigste Frage für uns. Wir brauchen eine Antwort, wenn wir wissen, warum wir für eine Sache leiden, dann ist es überhaupt nicht schwer, dafür zu leiden. Wenn wir verliebt sind und wir müssen auf jemanden warten, dann warten wir, weil wir verliebt sind, wir wissen warum. Ich erzähle ja gern von der Kasse, vom Netto oder vom Aldi, da bin ich halt immer. Ich wohne direkt neben Netto. Ich kann in den Pantoffeln zum Netto laufen, kurz was einkaufen. Lauf dann nochmal zurück, weil ich immer die Maske vergessen habe. Und jetzt hat man eine Studie gemacht, wie man schnell an der Kasse vorbeikommt. Wenn da 10 Leute stehen und du sagst, ey, lass mich mal durch, dann sagen die alle, was willst denn du? Nee, ich stehe da jetzt. Und jetzt hat man herausgefunden, wenn man den Leuten, die da stehen, einen Grund nennt, warum man durch will, dann sind Leute bereit, einem eher durchzulassen. Wenn man jetzt da steht und sagt, hey, könnt ihr mich mal schnell vorlassen? Meine Frau ist schwanger, mein Kind ist gerade vom Fahrrad und ich muss sofort da durch. Meine Frau kriegt gerade ein Kind. Dann sagen die alle, ja klar, komm durch, hey, ganz vor, kein Problem. Und alle sind zufrieden. Wenn Leute einen Grund haben, warum, sind sie bereit, auch etwas dafür zu tun. Aber das Problem ist, dass Gott die Frage nach dem Warum ganz oft für uns nicht beantwortet. Es gibt natürlich so eine globale Antwort, wo Gott sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und wo Gott dann zu Adam und Eva diesen Fluch ausspricht und sagt, ihr müsst jetzt sterben. Also das meint ein geistliches Sterben. Ihr müsst im Schweiße eures Angesichts jetzt euren Acker bewirtschaften und er wird mit Dornendisteln übersät sein. Also durch den Sündenfall kommt dieser Fluch in die Menschheit und auf diese Erde und damit kommt auch das Leid auf diese Welt. Das heißt, wir haben eigentlich eine globale Erklärung, warum Gott Leid zulässt. Es ist eine Konsequenz der Sünde und weil ein gerechter Gott einfach Sünde verurteilen musste und deswegen diesen Fluch ausspricht. Aber das beantwortet nicht die Frage für dich. Es ist so eine Pauschalantwort, die ich geben kann, aber es beantwortet nicht die persönliche Frage, warum muss jetzt gerade in meinem Leben mir das passieren? Mein Vater ist mit 71 Jahren gestorben. Ich war damals Anfang 30 und die Frage, warum er, als er die Straße überquert wurde, in Herbolzheim von einem Auto überfahren wurde und starb, die Frage nach dem Warum hat sich nie geklärt. Und das macht es schwer zu sagen, ich bin dankbar in allen Dingen, so wie Paulus uns das hier sagt, dass das der Wille Gottes ist. Das macht es sehr schwer. Und die Frage nach dem Warum wird sich wahrscheinlich in vielen Fällen nicht klären. Aber Gott lässt es zu, er lässt es zu, diese Frage nach dem Warum nicht zu klären. Aber er nimmt uns an die Hand und sagt, guck mal, ich nehme dich an die Hand. Ich bin trotzdem für dich da und ich liebe dich. Und ich gebe dir die Chance, zwar nicht auf die Antwort nach dem Warum, aber ich gebe dir die Chance der Klage. Und das nehme ich aus den Psalmen. Die Antwort auf das Leid, was David erfährt, wie er von seinen Feinden bedroht ist. Das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist Gott anzuklagen. Und deswegen habe ich heute Morgen noch den Psalm 22 mit dabei. Also so ein Klagepsalm. Und da können wir von David lernen, wie er umgeht mit diesem Leid. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh der Morgenröte, was auch immer das für eine Tonlage ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kein Moll. Bestimmt, oder doch Moll, das ist ja ein Klagepsalm. Psalm 22, Vers 1, Psalm 22, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für ihn war die Frage nach dem Warum auch nicht geklärt. Gott, wo bist denn du in dem ganzen Leid, in dem, was mir passiert? Warum hast du mich verlassen? Und hier sehen wir, wie David damit umgeht. Er klagt mit Gott, er streitet mit Gott, er tritt Gott mal ans Schienbein, wenn man das so ganz nicht religiös sagen darf. Gott lässt es zu und sagt, du darfst da bei mir motzen, du darfst das ausschütten, dein Herz, du darfst mir sagen, was dich berührt, was dich bewegt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Und ich glaube, das ist der Prozess, in dem diese anderen 9 Aussätzigen gerade noch sind. Gott, wieso hast du das zugelassen, dass ich jetzt jahrelang weg war von meiner Familie und aussätzig? Ich habe diese Beziehung zu meinen Kindern verloren. Ich habe meine Kinder lange nicht gesehen. Meine ganze Verwandtschaft, was werden sie jetzt sagen, wenn ich zurückkomme? Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du mich verlassen? Ich habe doch zu dir geschrien, ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Wo warst denn du, Gott? Wo bist du gewesen, als mir das passiert ist? Und so ging es mir auch irgendwie in der Vorbereitung dieser Predigt. Ich habe gesagt, Gott, wo bist denn du? Ich spüre gar nicht, ich weiß gar nicht, über was ich reden soll. Und ich war in einem Prozess ganz am Boden. Ich habe gesagt, Gott, ich habe überhaupt keine Lust, heute Morgen hier zu stehen. Ich habe nichts zu sagen. Und ich habe selber diesen Zerbruch jetzt erlebt. Und dann stehe ich heute Morgen hier und darf sagen, wie es weitergeht in Vers 4. Aber du bist heilig. Hier kommt die Wendung. Erst kommt diese Klage und dann erkennt er aber, trotzdem, Gott, bist du heilig. Und er spricht es aus, aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter haben schon auf dich gehofft und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Vers 6, zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus. Hier sehen wir diese Klage. Und rette ihn, hat er gefallen ihm, an ihm. Hier kommt die Wendung. David kommt an den Punkt in Vers 4, dass er sagen kann, aber du bist heilig, du thronst über den Lobgesängen Israel. Und hier sehen wir dass diesen tiefen Ausdruck von Dank. Wir müssen wissen, im Alten Testament gibt es kein Wort für Dankbarkeit eigentlich. Luther übersetzt es manchmal, aber das ist eigentlich das gleiche Wort wie für Lobpreis oder Preis. Das heißt, wenn hier Dank steht, dann meint es immer Preis. Und es bedeutet im Alten Testament, dass wir etwas bekommen und eigentlich ein Gegengewicht auf die Waage legen möchten. Und das Einzige, was wir haben, ist Preis. Und da möchte Gott uns hinbringen, dass wir ein Leben leben, was im Gegenzug zu dem, was wir erleben, es zurückgibt in Form von Lobpreis, indem wir sagen, aber du bist heilig in Vers 4. Du bist Gott, du thronst über den Lobgesängen Israels. Und dann ganz unten geht es dann weiter. Vers 26 oder Vers 25. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er es. Vers 27, zweiter Teil. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Wahre Dankbarkeit hat das durchlebt und wahre Dankbarkeit hat erlebt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo Gott eingreift und wo er vielleicht nicht die Situation verändert, aber wo er seine Gnade ausschüttet und uns zeigt, wer er ist, nämlich dass er die Liebe ist. Und ich glaube, dass wir das lernen dürfen. Und dass wir lernen dürfen, dass egal, wo wir gerade stehen, dass Gott in Kontrolle ist und dass irgendwann der Punkt kommen wird, darauf dürfen wir trauen, wo er in uns groß wird und wo wir dann irgendwann sagen, hey Gott, und du bist trotzdem gut. Das heißt in Vers 30, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten, die werden anbeten. Aber ich wiederhole nochmal etwas, was ich schon mal aus der Religionswissenschaft, Religionsphilosophie ist es, euch erzählt habe. Und die Religionsphilosophie, die geht ganz weit zurück und fragt, warum hat Gott diese Welt geschaffen? Ist ja eine berechtigte Frage. Ich habe jetzt bei Twitter, ich bin bei Twitter. Twitter ist ein bisschen sehr stark links. Und da kommen immer so Posts und neulich hat einer gefragt, auf wie viel Prozent seid ihr schon beim Sinn eures Lebens? Und niemand hatte das gefunden, der eine sagt 30, der andere 40 und war eine rege Diskussion irgendwie. Finde ich dann amüsant irgendwie, ich hätte gern 100% hingeschrieben, aber ich halte mich zurück. Sonst hast du wirklich tatsächlich meistens ziemlich viele Kommentare, die dagegen gehen. Aber die Frage nach dem Sinn hat die Religionsphilosophie bearbeitet. Und sie sagen, warum hat Gott diese Welt geschaffen? Was ist denn der Sinn? Und sie sagen, Gott schafft diese Welt aus Liebe, weil in seiner Liebe er Leben schaffen will und ein Gegenüber. Und warum gibt es auf dieser Welt Gut und Böse? Das ist die zweite Frage. Und die beantworten sie so, sie sagen ja, erstens, Gott hätte eine Welt schaffen können, in der es, Gott hatte vier Möglichkeiten. Erstens, er schafft überhaupt keine Welt. Dann wäre er halt so für sich gewesen, ist auch okay, Gott ist selbst existent. Also Gott schafft keine Welt, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das zweite wäre gewesen, Gott hätte können eine Welt schaffen, in der es kein Gut und Böse gibt. Also dann wären wir jetzt hier und es gäbe kein Gut und kein Böse. Also dann wäre jetzt dieser Erntedanktisch, der wäre jetzt nichts nicht gut und der wäre auch nicht schlecht. Dafür hätte jetzt keiner geschwitzt und niemand hätte Disteln weggemacht, aber jo. Drittens, Gott hätte können eine Welt schaffen, in der es nur Gutes gibt, in der wir vorprogrammiert sind, dass alles, was wir tun, gut ist und wo wir an ihn glauben und alles ist gut. Das wäre die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit, Gott schafft eine Welt, in der Gut und Böse existieren. Also eine Welt, in der wir einen freien Willen haben, du und ich, und in der wir wählen können zwischen ich folge Gott und ich tue, was Gott sagt, oder ich tue es nicht, in der wir einen freien Willen haben. Und jetzt sagen die, dass die vierte Position die einzige Möglichkeit ist, wo Liebe möglich ist. Weil Liebe ist nur dann möglich, wenn wir eine freie Entscheidung treffen können. Und Gott entscheidet sich dafür, so verstehe ich das, diese vierte Welt zu schaffen. Eine Welt, in der wir die Möglichkeit haben, uns für Gut und Böse zu entscheiden. Und deswegen lässt Gott das Böse zu. Das Böse bildet eigentlich diesen Gegenpol für das Gute. Und das Gute hat deswegen so viel Kraft, weil das Böse auch existiert, weil wir durch das Böse eigentlich erstmal erkennen, was das Gute ist. Und das Böse hat seine Kraft entwickelt und hat den Menschen verführt zur Sünde und der Fluch kam in die Welt. Aber Gott schafft auch das Gute, indem er am Kreuz das Gute wiederherstellt. Und dort, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort trägt Jesus die ganze Schuld von dir und mir auf sich. Und dort können wir dieses Böse, was in unserem Leben und dieses Leid, können wir am Kreuz mit ihm überwinden, weil am Kreuz findet so ein Tausch statt. Wir bringen unser Leben, unsere Klage, unser Leid zu Jesus und er gibt uns seine Liebe und sein ewiges Leben. Und zu diesem Tausch und zu diesem Gebet jetzt am Kreuz möchte ich jetzt einladen, zu dieser Tiefe der Dankbarkeit, die entstanden ist aus der Not unseres Lebens, möchte ich euch einladen, euer Herz zu öffnen und jetzt vor das Kreuz zu treten, von dem wir auch gesungen haben und von dem du erzählt hast, wie kann man Demut und Hingabe zu einem Lebensstil werden lassen? Und die Antwort, das geht nur, wenn man Jesus ansieht. Das wollen wir jetzt machen. Ich bitte euch, ich lade euch ein, mit mir ein Gebet zu sprechen und an dieses Kreuz zu treten und zu sehen, was er dort getan hat. Er hat dieses Leiden und diese Schmach für uns getragen. Wir können Demut lernen, wenn wir auf Jesus sehen, aber auch Dankbarkeit entspringt daraus, wenn wir auf ihn sehen, was er getan hat. Und wir können es nur verstehen, wenn wir unsere eigene Schwachheit und unsere eigene Not und unsere eigene Sünde erkennen. Amen.